zum Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Staumann. Folge 13: Wie passen politisches Engagement und Fußball zusammen? Heute zu Gast Mary und Florian von den Roten Sternkickers Ahrensburg. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Staumann. Ich habe heute Florian und Mary zu Gast. Die beiden kommen vom Verein Roter Sternkickers Ahrensburg und sind da unter anderem auch für die Pressearbeit zuständig, kommen aber auch beide aus der Fußballsparte und werden uns heute einen Einblick geben in ihren ganz besonderen Sportverein. Schön, dass ihr da seid.
Ja, moin, schön, dass wir da sein dürfen.
Was sind die Roten Sternkickers Ahrensburg und was unterscheidet euch von anderen Vereinen?
Wir sind ein antifaschistischer Sport- und Kulturverein und bei uns ist wichtig, dass wir uns neben dem Sport auch politisch und gesellschaftlich engagieren und vor allem für die Bekämpfung jeglicher Art von Diskriminierung einstehen. Und was uns noch besonders von anderen Vereinen unterscheidet, ist, dass wir darauf achten, dass alle Mitglieder den Verein mitgestalten und dabei aktiv und basisdemokratisch vorgegangen wird. Und wir uns möglichst auf Augenhöhe begegnen und da natürlich Hierarchien trotzdem da sind, weil es ja bestimmte Positionen in Vereinen gibt, aber dass wir uns das immer wieder bewusst machen und ja, darauf achten, dass alle sich gleichermaßen beteiligen können und alle gehört werden.
Und woher kommt euer Name, Roter Sternkickers?
Den haben wir uns vor jetzt tatsächlich knapp 11 Jahren gegeben, weil in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sag ich mal, dieser Name Roter Stern oder der Namenszusatz so ein bisschen synonym geworden ist für so eine gewisse Haltung innerhalb von Fußball- oder Sportvereinen. Also es gibt, und aus Deutschland weiß ich es, glaube ich, 24 Rote Sterne, aber auch in Österreich, der Schweiz und in umliegenden Ländern gibt es auch weitere und letztendlich weiß man, wenn man irgendwo sieht, Roter Stern XY, Roter Stern Flensburg, Roter Stern Lübeck, Roter Stern Kickers, dass es da eine gewisse Grundhaltung einfach gibt. Und die ist, damit der kleinste gemeinsame Nenner ist bestimmt einfach Antirassismus. Der wird sicherlich in verschiedenen Vereinen ganz unterschiedlich ausgelebt und bedeutet da sicherlich auch immer noch mal was anderes in der Handlungsrealität sozusagen. Aber wenn ich, weiß ich nicht, nach Flensburg fahre und einen Verein suche und dort sehe Roter Stern, dann weiß ich zumindest, dass so gewisse Grundwerte gegeben sind. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, da wir auch aus antifaschistischen Strukturen kommen und dachten, das passt dann ganz gut.
Und das Kickers ist noch übergeblieben, weil ihr ursprünglich nur Fußball gemacht habt, oder?
Nein. Also es ist so ein bisschen, wir haben mal so eine Art feindliche Übernahme, klingt so ein bisschen blöd. Nein, wir sind einfach mal als Team mit 20, 25 Leuten damals in einen bestehenden Verein gegangen. Und das war der FSV Kickers 05. Und der hieß, das war wirklich ein ganz klassischer Fußballverein. Und alle übrigen Mitglieder sind so peu à peu aus dem Verein gegangen. Was aber, wo ich jetzt mal behaupte, das hat ja jetzt gar nicht unbedingt was mit uns zu tun, sondern das war einfach die Entwicklung. Das passiert ja auch alle nachlang, dass Vereine einfach auch ihre Mannschaften verlieren und ihre Teams verlieren. Und dann waren halt wir irgendwann nur noch übrig. Und trotzdem wollten wir den Bezug zu dem Ursprung jetzt nicht komplett aufgeben und haben eben das Kickers aus dem Ursprungsnamen behalten. Und was vielleicht auch ganz schön ist, es gibt natürlich viele rote Sterne mit Stadtbezug und da sind wir vielleicht so ein bisschen vom Namen her so ein bisschen universeller aufgestellt. Also das fanden auch schon andere von außerhalb schon gehört, dass das einige ganz schön fanden.
Okay, danke. Warum findet ihr es wichtig, dass man antifaschistisches Engagement mit dem Sport verbindet? Und was für Aktionen macht ihr bei euch im Verein, um das im Vereinsleben umzusetzen?
Wir finden das wichtig, weil auf diese Art viele Menschen teilhaben können und politisch aktiv werden können und vielleicht auch erst so da reinkommen, erstmal durch den Verein da reinkommen oder eben mit den Leuten, mit denen man auch auf dem Feld steht, auch eben politische Aktionen machen kann. Ich finde es auch immer wichtig, dass man gemeinsam neue Sachen lernt durch aktuelle Debatten oder eben von den MitspielerInnen noch dazu lernen kann und sich dann gemeinsam positionieren kann in der Öffentlichkeit, in dem auch die Werte des Vereins, die wir im Leitbild haben, was man auch auf unserer Homepage nachlesen kann, gelebt werden.
Ich denke, Antifaschismus ist für uns oder zumindest wahrscheinlich die Haltung der Leute, unserer Mitglieder und uns sollte ja eigentlich so ein Grundkonsens sein, würde ich sagen. Also mindestens, wenn man unsere Geschichte betrachtet, muss das in Deutschland unserer Meinung nach wirklich absoluter Grundkonsens sein und sollte gar nicht diskutiert werden. Und Sportvereine sind einfach der absolut größte, das größte zivilgesellschaftliche, die größte zivilgesellschaftliche Institution sozusagen. Ich glaube, es sind 23 Millionen Menschen in Deutschland in Sportvereinen organisiert. Und über welchen Weg erreicht man mehr Menschen? So, es ist ja kaum möglich. So. Und dazu ist es eben, wie Mary auch schon sagt, einfach niedrigschwellig. Es kommen bestimmt auch zu uns ganz viele Leute, die einfach Bock auf Fußball oder Tischfußball, Zumba, Theater haben. Und so einen ziemlich leichten Einstieg einfach auch in das Thema haben und eben sich dann in ihrem Rahmen auch engagieren können. Und das macht es vielleicht für viele einfacher, die sonst vielleicht gar nicht so einen Zugang dazu hätten.
Könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen, was ihr ganz explizit macht gegen Rassismus oder andere Formen von Diskriminierung wie Homophobie? Also was passiert da bei euch im Verein? Weil ich glaube, eine offene Haltung würden erstmal viele Vereine von sich sagen, dass sie die haben.
Also einerseits versuchen wir unsere Reichweite zu nutzen, auch auf Social Media, vor allem indem wir auf Veranstaltungen oder allgemeinen Themen aufmerksam machen, die uns wichtig sind und dafür Themen sensibilisieren. Zum Beispiel haben wir zum 8. März, zum feministischen Kampftag, eine Woche lang Empfehlungen gegeben zu Literatur oder Profilen oder Film oder alles Mögliche rund um das Thema Feminismus, intersektionalen Feminismus. Und genau, so nutzen wir zum Beispiel unsere Reichweite. Wir machen auf Demonstrationen aufmerksam, gehen da auch teilweise gemeinsam hin, arbeiten mit dem Runden Tisch in Ahrensburg zusammen und haben auch zum Beispiel schon Spendenaktionen gemacht für die Beratungsstelle für Mädchen und Frauen in Ahrensburg. Und berichten eben auch darüber. Und auch innerhalb des Vereins versuchen wir uns politisch weiterzubilden oder auch auf zwischenmenschlicher Ebene zu schauen, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, wie können wir es schaffen, diskriminierungsfrei zu sprechen oder uns mit Männlichkeit im Fußball auseinanderzusetzen. Dazu hatten wir letzte Woche einen Vortrag innerhalb des Vereins. Und genau, das sind so Aktionen, die wir machen, um auch in unseren eigenen Reihen auch gegen Diskriminierung entgegenzuwirken, weil wir ja alle auch so sozialisiert worden sind, dass wir das in uns tragen und dass der erste Schritt ist, das bei der eigenen Person da anzusetzen.
Ihr habt auch zwei besondere Fußballturniere, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, stimmt. Also wir haben zweimal im Jahr veranstalten wir eigene Turniere. Das unser antirassistisches Fußballturnier im Sommer machen wir jetzt schon seit 2010 jedes Jahr. Also bis auf letztes Jahr nun leider. Und dieses Jahr wird es leider auch nochmal ausfallen müssen. Aber wie gesagt, normalerweise einmal jährlich. Und im Winter unseren Anneliese-Oelte-Pokal. Und der Grundgedanke ist natürlich erstmal ein ähnlicher, irgendwie diese Turniere zu veranstalten, Leute zu treffen und da vielleicht auch so ein bisschen auf Themen aufmerksam zu machen. Der Unterschied liegt darin, im Sommer ist es ein ganz offenes Anmeldeturnier, da kann sich jedes Team anmelden, Freizeitteam, Sportverein, völlig egal. Und da wählen wir jetzt nicht vorab aus und sagen, das sind coole Teams, mit denen wollen wir irgendwie was machen, sondern wir wollen das eher nutzen, um so ein bisschen, ja, diese ein bisschen das vorzuleben. Ne? Also wirklich auch zu sagen, es geht auch ein bisschen anderer Fußball, klar, da kann man am Ende auch einen Pokal gewinnen, aber das steht nicht im Vordergrund, sondern es steht eben komplett im Vordergrund, das gemeinschaftliche, mit Leuten zusammen zu sein. Wir haben häufig das, ich nenne es jetzt mal Problem, dass wir das parallel zu den letzten Runden der großen FIFA-Turniere oder UEFA-Turniere machen. Da werden wir dann, also sagen wir dann auch ganz klar, hey, klar, vielleicht ist gerade Halbfinale, vielleicht ist gerade Finale an diesem Wochenende, aber verzichtet bitte auf irgendwie nationalstaatliche Symbole, einfach um auch zu zeigen, wir müssen nicht immer über Ausgrenzung gehen. Ne? Wir können auf dem Platz zwar um Punkte spielen, wir können um Siege spielen, das ist alles cool, aber alles andere trennt uns nicht und muss uns nicht trennen. So. Und das wollen wir eben zusammen machen. Und im Winter, da laden wir schon Teams ein, weil Hallenfußball, das ist natürlich auch alles ein bisschen begrenzter und man hat nicht so endlos Kapazitäten und man möchte natürlich auch einfach mal Leute wiedersehen, die man kennengelernt hat, die man mag. Und da machen wir eben dann gerade über diesen Namen Anneliese Oelt-Pokal und über häufig Ausstellungen oder im Rahmenprogramm, Vorträge, Filme, einfach auf Erinnerungskultur so ein bisschen aufmerksam oder wollen Teil einer Erinnerungskultur sein. So, ne, weil wir eben auch denken, wir dürfen nicht aufhören, daran zu denken, was passiert ist. Wir dürfen nicht vergessen. Trotzdem muss man vielleicht auch sehen, dass man auch Wege gehen muss, die vielleicht die heutige Generation auch noch auf einer anderen Ebene anspricht. Weil mittlerweile eben schon eine Generation da ist, die vielleicht tatsächlich niemanden mehr persönlich kennt, der es erlebt hat. Und ja, Fußball und Sport ist auch immer einfach ein ganz gutes Mittel, muss man sagen.
Vielleicht sagst du noch mal kurz, was das für eine Person ist, an die ihr erinnert.
Entschuldigung, klar. Anneliese Oelt ist eine Ahrensburgerin gewesen, die im Alter von 11 Jahren im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms von den Nationalsozialisten in Wien durch systematische Vernachlässigung und Hunger ermordet wurde. Sie litt an Kinderlähmung und galt nach der nationalsozialistischen Doktrin als unwertes Leben.
Wie werdet ihr denn von anderen Vereinen wahrgenommen? Und ich spiele selber keinen Fußball, aber mir wurde gesagt, das ist nicht immer nett auf dem Spielfeld. Müsst ihr euch andere Sprüche anhören als vielleicht andere Vereine?
Also ich sag mal so, es hat eine Entwicklung gegeben. Na, als wir angefangen haben, war es schon so, also 2010 rum, war es schon so, dass wir doch eher im Blickwinkel der anderen Vereine oder einiger anderer Vereine, ich möchte auch nicht pauschalisieren, ein bisschen negativ aufgefallen sind. So, wir hatten zu unserem ersten Spiel in der damals seit untersten Spielklasse 150 Leute am Rand und die waren auch alle, ich sag mal, einem gewissen politischen Spektrum zuzuordnen. Das war jetzt nicht so schwer zu erkennen, wo die alle herkamen. Ja, und das hat ja einigen nicht so gefallen. Da sind wir halt in eine Komfortzone eingebrochen. Ne? Aber irgendwie gerade hier auf dem Land, wir haben uns auch damals durchaus bewusst dafür entschieden. Wir hätten ja auch, viele von uns leben in Hamburg, wir hätten auch locker in Hamburg einen Verein gründen können. Und dann hätten wir uns jedes Wochenende mit, weiß ich nicht, Altona 93, St. Pauli, SC Sternschanze und FC Alsterbrüder messen können. Das wäre dann auch total nette Wochenenden gewesen, aber der Impact von uns wäre ziemlich klein gewesen. Wir haben uns eben schon überlegt, lass uns doch das lieber auf dem Land machen, wo wir auch viele von uns auch herkamen. Wir kommen aus Ahrensburg und wir kennen halt auch die Zustände, die ja teilweise in Stormann geherrscht haben, gerade zu der Zeit und in einigen Flecken auch immer noch herrschen. Und in diese Komfortzone sind wir halt so ein bisschen rein. Und das hat halt nicht immer allen gefallen. So, Sprüche mussten wir in der Zeit ganz viele anhören, auch sehr unappetitliche. Aber es ging auch darüber hinaus. Also wir wurden auch schon auf dem Spielfeld mit Feuerwerkskörpern beworfen und hinterher wusste der Schiedsrichter plötzlich nicht mehr, wo es herkam. So, und, also da fühlte man sich dann auch nicht unbedingt unterstützt. So. Und auch so, dann kannte man hier jemanden aus einem anderen Verein und da hat man dann auch schon gehört, wie dort geredet wurde und so. Das hat sich aber, muss man auch zugeben, schon deutlich verbessert. Mittlerweile würde ich sagen, erleben wir das eigentlich kaum, dass wir wirklich auf dem Spielfeld aufgrund von unserem Engagement irgendwie angefeindet werden. Es gibt bestimmt mal Situationen sehr vereinzelt, dass da eben Vereine wissen, wenn sie uns vielleicht ein bisschen provozieren wollen, wenn sie mal unsere Disziplin auf die Probe stellen wollen, dann wissen sie eben schon, auf welche Knöpfe sie drücken müssen. So. Das wird dann eben auch mal gemacht, aber in der Regel kriegen wir das auch ganz gut im Griff. Wir thematisieren das natürlich, aber wir thematisieren das dann eben mehr oder minder so sachlich, wie es uns dann eben möglich ist, versuchen das hinterher aufzuarbeiten und gehen dann auch die Wege, die dafür eben vorgesehen werden und sind da mittlerweile glücklicherweise auch nicht mehr alleine, auch im Kreisverband sind da mittlerweile einige sensibilisierte Menschen am Werk, die da eben auch drauf eingehen. Und ja, wenn jemand meint, solche Mittel gegen uns anwenden zu müssen, ja, es ist mittlerweile so, dass man sagen kann, Pech gehabt. Das funktioniert halt nicht mehr. Aber ja, das sind mittlerweile wirkliche Einzelfälle, zumindest wenn es so ganz offene, offensive Sachen angeht.
Habt ihr das Gefühl, dass euer Engagement auch einen Einfluss hat auf andere Vereine, auf die ihr trefft?
Beim Frauenteam ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen. Ich habe nur von den Männern manchmal gehört, dass dann da auch so Sätze fallen wie, ey, wir spielen gegen den RSK, das darfst du jetzt hier nicht sagen. Und das ist ja eigentlich zu dem, was Flo schon erzählt hat, eine gute Entwicklung sozusagen.
Ja, genau, also da würde ich mich auch anschließen. Sowas kriegt man auf jeden Fall mit. Und wir haben es tatsächlich auch schon erlebt, dass wir uns vielleicht irgendwie 2, 3 Spieltage vorher zu irgendwelchen Vorkommnissen positioniert haben, die vielleicht dann auch in den Medien waren, wir dann unsere Reichweite dafür genutzt haben und plötzlich hatten wir 2 Wochen später von den Gegnern eine Kiste Bier in der Kabine stehen und meinen, hey, das war eine coole Aktion. So, also das ist auch schon vorgekommen. Also ich glaube schon, dass da viele Vereine generell eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben. Ob jetzt unser Anteil da so dran groß ist, weiß ich nicht. Also ein bisschen was daran haben wir bestimmt getan, aber ich glaube so, ich möchte das jetzt auch nicht überinterpretieren.
Jetzt, man hört das regelmäßig und ich finde auch gerade im Zusammenhang mit der Europamannschaft habe ich auch schon wieder, Europameisterschaft, habe ich auch schon wieder ein paar Mal gelesen, Politik hat im Sport ja nichts zu suchen und man soll doch bitte schön Politik und Fußball trennen. Wie steht ihr dazu?
Ich halte das für ausgemachten Unfug. Also alleine, wie ich am Anfang ja gesagt, schon meinte, wie viele Menschen in diesem Land Sport machen und davon ist eben auch der größte Teil in Fußballteams unterwegs. Also der DFB ist, glaube ich, der weltgrößte Sportverband. Wie kann das unpolitisch sein? Das ist die Gesellschaft. So. Und die Gesellschaft ist politisch. So. Wie Mary ja auch schon beschrieben hat, wenn wir einfach unsere Prozesse innerhalb dieses Vereins sehen, Aushandlungsprozesse, wir müssen miteinander auskommen, wir müssen diskutieren. Das ist vielleicht bei uns ein bisschen extremer als bei anderen, weil wir das eben noch mehr auch wollen, aber das wird in keinem Fall einem nicht passieren. Vereine sind von ihrer Verfassung her demokratisch und da kommt man eben nicht drum herum. Und auch wenn ich sie vielleicht sonst nicht unbedingt gerne zitieren würde, aber Bundeskanzlerin Merkel sagte irgendwann mal, dass sie Sportvereine die größte Demokratiebildung überhaupt sind, weil eben gemeinschaftlich entschieden werden muss. Und das kann ich unterschreiben. So. Und die Aussage, die du getätigt hast, gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Muss man sich eben auch mal fragen, wer sagt denn das? So, das sind ja in der Regel nicht die Leute, die für eine offene Gesellschaft stehen, die für Demokratie stehen, die für Aushandlungsprozesse stehen, sondern das sind ja meistens Leute, die genau fürs Gegenteil stehen. Und denen geht es meiner Meinung nach gar nicht darum, dass Politik nicht ins Stadion gehört, sondern dass ihnen nur nicht widersprochen wird, soll. So, es gab nun mal nicht nur in Deutschland, ganz Europa, aber in Deutschland ganz extrem über Jahrzehnte einen absoluten rassistischen, rechtsradikalen Konsens in den Kurven, auf den Fußballfeldern. Und das war natürlich einfach eine absolute Komfortzone, wo alle sich austoben konnten, wo alle ihren kleinen Rassisten rauslassen konnten, ihren Nationalismus rauslassen konnten. Ja, und jetzt wird denen widersprochen, seit Gott sei Dank ja auch schon, ja, ich würde sagen, 20, 25 Jahren und immer stärker. Ja, und das ist natürlich dann das Einfache zu sagen, wir wollen keine Politik im Stadion. So, aber das ist halt meiner Meinung nach auch ziemlich leicht zu entlarven.
Ich finde auch, dass es eine echt verheerende Aussage ist, weil es als kontrovers gilt, sich gegen Diskriminierung zu positionieren, wie man das auch gesehen hat bei den Kniefällen vor den Spielen als Solidaritätsbekundung gegen Rassismus, dass ja das verurteilt wird öffentlich oder von der UEFA. Und Diskriminierungsformen sind einfach keine Meinung. Und das ja, hat da nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und es kommt ja auch nicht von irgendwoher, dass sich kein aktiver männlicher Fußballspieler als homosexuell bisher geoutet hat. Und das sieht man ja auch an der Debatte gerade mit den Regenbogenfarben, dass die UEFA und die FIFA das ja, verurteilen und nicht zulassen, dass da nur so eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen wird. Also was ist das für ein Zeichen für die queere Community? Das verhärtet sich ja dann immer mehr, dass da ein Klima geschaffen wird, wo sich auch weitere Jahre niemand outen wird, der oben spielt.
Die deutsche Nationalmannschaft, die macht ja jetzt gerade nicht den Kniefall. Würdet ihr euch wünschen, dass die das auch machen, wie die Engländer und so?
Ich überlege halt gerade so ein bisschen, ist es, wenn jetzt die Deutschen plötzlich damit anfangen würden, was wäre, also wäre das jetzt gut oder schlecht? Das muss ja dann irgendwie auch da sein. Also wenn ich mir gerade das englische Nationalteam angucke, da gibt es Menschen, die sich unglaublich dafür engagieren, die sich für Antirassismus engagieren, die sich für gesellschaftliche oder gegen gesellschaftliche Ungleichheit engagieren. Und da, denen nehme ich das einfach ab. So, das ist einfach ehrlich. Und beim DFB habe ich eben manchmal das Gefühl, dass viele Aktionen auch gemacht werden, weil es ganz gutes Marketing ist. Und ich weiß jetzt, ich glaube, der Leon Goretzka, der ist gesellschaftspolitisch recht engagiert, der haut ja auch gerne mal einen gegen die AfD raus oder so. Aber vom Rest hört man halt auch eigentlich kaum was. Ne? Und ja, ich weiß es nicht. Wenn es von Herzen käme, klar, cool. Aber wenn jetzt damit anzufangen, weiß ich nicht. Dann sollten Sie erst mal anfangen, darüber nachzudenken, vielleicht.
Fußball ist ja eine Sportart, wo zwei Mannschaften gegeneinander kämpfen. Am Ende wollen ja irgendwie beide gewinnen. Und es geht ja schon um Leistung, Wettbewerb und Sieg. Wie kann denn so eine Sportart was für Solidarität miteinander und gegen Diskriminierung tun?
Ich glaube, es geht ein bisschen darum, das in ein Verhältnis zu setzen, oder? Also, ich finde es auch unglaublich schön und es macht es unglaublich Spaß, mich sportlich zu messen. So, und ich gewinne auch gerne. Das ist irgendwie, finde ich, jetzt auch überhaupt nichts Verwerfliches. Und ich habe auch, ich verliere auch nicht gerne. Aber es ist eben die Frage, wie viel Wert man dem Ganzen dann beimisst, ne? Und welchen Preis man bereit ist, dafür zu bezahlen. So, und wenn ich, also ich bin nicht bereit, dafür jemanden irgendwie ins Krankenhaus zu treten, dafür, dass er kein Tor schießt. So, das finde ich dann einfach schon einfach drüber. Von daher kann man das auf jeden Fall ja zumindest mal thematisieren. So, auch wir haben da mit dem Thema uns auseinandergesetzt. Und ich will gar nicht behaupten, dass wir nicht auch mal über, weiß ich nicht, drüber sind, dass auf dem Platz bei uns auch Dinge passieren, wo man hinterher sagt, wie musste das sein? Nur zumindest glaube ich, dass, wenn wir dann wirklich zum Schluss kommen, das war drüber, dass dann nicht hinterher in der Kabine gesagt wird, ja, hast du die gelbe Karte zwar verdient oder die rote, aber gut, dass du es gemacht hast. So sei jetzt kein Tor geschossen. So, das passiert eben nicht. So, und klar, wir spielen sowieso in relativ unterklassigen Ligen. Da ist vielleicht dann sowieso der Gedanke des Gewinns jetzt zumindest nicht nur vordergründig da. Aber trotzdem gilt es trotzdem, das zu diskutieren. Und ich glaube, es wird in vielen Vereinen nicht diskutiert. Also das gewonnen werden soll und das zu relativ vielen Preisen, also zu relativ hohen Preisen, ist eher Usus. Und das kann man eben diskutieren, das kann man in Frage stellen. Darüber kann man auch generell vielleicht mal Gedanken über Leistungen, Leistungsansprüche in Gang bringen. So, von daher, das ist, sind dann einfach Diskussionsprozesse, die man, glaube ich, anstoßen kann. Und darüber hinaus ist es natürlich trotzdem, ist Fußball einfach auch ein unglaublich universeller oder globaler Sport. Also wir erleben das auch bei uns. Wir haben auch zahlreiche Menschen, die vielleicht nicht ihr ganzes Leben lang hier verbracht haben und die vielleicht auch irgendwie keine deutsche Muttersprachler und Muttersprachlerin sind. Und man kommt auf dem Fußballplatz sich unglaublich schnell echt gut nah. So, man hat da ein gutes Verhältnis zueinander, kommt auch kommunikativ gut miteinander zurecht und hat einfach eine gute gemeinsame Zeit. Und daraus entwickeln sich dann auch häufig weitergehende Beziehungen, wie auch immer. Man kann sich auch gegenseitig unterstützen und man hat trotzdem erstmal einen guten, lockeren Einstieg. So, ich glaube, deswegen, das ist das Wertvolle. Weil Fußball ist ein unfassbar einfacher Sport. Das versteht wirklich jeder und jede. Also viel leichter geht es ja nicht. Von daher ist grundsätzlich die Barriere auch einfach niedrig, mit Fußball anzufangen, würde ich sagen.
Ich denke auch, dass Fairness und das Miteinander einen sehr hohen Stellenwert bei uns haben. Und ich finde, dass Fußball auch ein guter Ansatzpunkt eigentlich ist, weil mit Fußball auch oft kritisches Verhalten in Verbindung gebracht wird, wie mit Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit. Und da eben auch anzusetzen und zu sagen, hey, das geht auch anders. Also wir spielen Fußball, aber wir können auch das ohne diese Diskriminierungsform machen. Und deswegen finde ich das auch schön, das so miteinander zu verbinden und genau eben auch Denkanstöße anzuregen.
Wir haben ja jetzt schon mal über die UEFA gesprochen. Wie erlebt ihr denn das Paradox, dass diese großen Akteure im Fußball auf der einen Seite schon so ein bisschen politische Macht ausüben, wenn sie zum Beispiel eine Europameisterschaft während der Corona-Pandemie haben möchten oder neue Stadien gebaut werden müssen und auf der anderen Seite sich dann doch sehr rausziehen und keine politische Verantwortung übernehmen möchten, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, zum Beispiel beim Stadienbau für die WM. Wie erlebt ihr das? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, ist furchtbar. Also auch, weil dann wieder deutlich ist, dass es irgendwie eigentlich gar nicht mehr um den Sport geht, sondern nur um kapitalistische Interessen und Macht. Ich finde, alle AkteurInnen und Vereine müssen sich einfach dieser Verantwortung bewusst sein und auch zur Verantwortung gezogen werden, gerade wenn solche wirklich großen und schlimmen Dinge passieren, wie die UEFA sie veranlasst.
Ja, also ich stimme da allem, was Mary sagt, absolut zu. Allerdings finde ich tatsächlich, dass es gar kein Paradox ist, was du formuliert hast, sondern das sind halt InteressensvertreterInnen. Und die wollen eine Europameisterschaft in der Pandemie abhalten, in, weiß gar nicht wie viele Ländern, 10 Ländern oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Die wollen eine Weltmeisterschaft in einem Land abhalten, wo klar ist, dass dort Menschenrechte nicht sonderlich viel wert ist, gerade für die ganzen ArbeiterInnen, die dort eben diese Arbeit verrichten, die notwendig ist, um sowas zu bauen. So. Die UEFA setzt gerade London unter Druck, wo sie gerade an der Schwelle zur vierten Welle der Pandemie sind, dass sie dort ausreichend Zuschauerkapazitäten zulassen und dass die Quarantäneregeln aufgehalten werden. Und sonst drohen sie nach Ungarn zu gehen mit der Finalwoche, wo ein Viktor Orban irgendwie den Staat lenkt. Für mich ist das alles, hat das eine innere Logik, total, die ganz erschreckend ist, aber wie gesagt, als Paradox nehme ich das gar nicht wahr. Und wie Mary das ja auch schon angerissen hat, das jetzt an solchen Extremen festzumachen, das ist sehr auffällig, dass das passiert, aber das zeigt ja auch nur, sind ja auch nur Symptome von einem sehr ungesunden System. So, diese ganzen Dinge passieren ja jetzt auch nicht, weil alle Menschen, die dort irgendwie EntscheidungsträgerInnen sind, grundsätzlich schlechte Menschen sind, sondern weil die auch in unfassbaren Abhängigkeitsverhältnissen stehen und häufig da so gefangen sind und vielleicht auch in so einer Blase sind, dass die auch vielleicht diese Gedanken, die wir uns da machen, ist es das wert, sich vielleicht gar nicht mehr machen, weil sie dazu gar nicht mehr kommen. So weit wird vielleicht gar nicht mehr gedacht. Was es nicht weniger gut, also nicht weniger schlimm macht. Ich möchte das in keinster Weise rechtfertigen, aber ja, ich glaube, man müsste deutlich früher ansetzen als bei der Europameisterschaft 2020 oder der WM in Katar.
Und jetzt ist ja gerade Europameisterschaft. Wie schaut ihr EM? Seid ihr da voll im Fieber? Habt ihr auch kleine Deutschland-Fähnchen am Auto kleben? Wie geht ihr damit um?
Also ich habe keine Deutschland-Fahnen an meinem Auto oder besser gesagt an meinem Fahrrad hängen. Das ist mir auch relativ fern, was aber vielleicht auch meiner grundsätzlichen Haltung geschuldet ist. Ich finde einfach diesen Gedanken von Nationalstaatlichkeiten und künstlichen Grenzen, ich finde das, diesen trennenden Aspekt da so schlimm, dass das für mich keine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz bin ich echt, ich bin Fußballfan, ich gucke auch Champions League, ich gucke auch Europa League, ich gucke auch Europameisterschaft und werde auch echt viele gute Spiele sehen oder habe sie auch schon gesehen und muss da eben mir selber zugestehen, dass ich dann da eben vielleicht auch nicht ganz konsequent bin oder auch ziemlich inkonsequent bin, das ist so. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so ein Fieber entwickle und denke, jetzt Deutschland spielt und da muss ich jetzt dafür sein, egal wie sie spielen. Ich habe mich gefreut, dass Frankreich gewonnen hat zum Beispiel, aber nicht, weil es Frankreich war, sondern weil die guten Fußball gespielt haben. Ich konnte mich das Spiel später gegen Portugal freuen, dass Deutschland gewonnen hat, aber auch nur, weil die einfach guten Fußball gespielt haben. Das kann ich auch anerkennen. So, aber es hat eben nichts damit zu tun, was für einen Pass die Menschen haben, die da auf dem Platz stehen. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wurst.
Und glaubt ihr, dass solche Veranstaltungen jetzt die Europameisterschaft den Zusammenhalt in Europa stärken oder dass es dann nicht doch am Ende so ist, dass viele Menschen für ihr Land mitfiebern und vielleicht der Zusammenhalt gerade nicht gestärkt wird?
Ich finde, dass man sich die Frage da stellen muss, bei wem wird da der Zusammenhalt gefördert? Also welche Leute fühlen sich da dann zugehörig und angesprochen? Wer hängt sich denn so eine Deutschlandfahne ans Auto? Und dass es immer dieselben Menschen sind, die da ausgeschlossen werden, die nicht als zugehörig wahrgenommen werden oder nicht als deutsch wahrgenommen werden.
Ja, also es wird ja immer auch entsprechend propagiert, ne? Also das, was du ja auch gerade so als eine der Auswahlmöglichkeiten formuliert hast, eben zu sagen, ja, man könnte das wäre Völker verbinden und so weiter. Und wenn ich mir also als großes Paradebeispiel wird ja immer noch die Weltmeisterschaft 2006 ins Feld geführt, wo Narrative nach wie vor bedient werden von Gastfreundschaft, Völkerverständigung, Welt zu Gast bei Freunden und was für ein Familienfest das doch alles war und wir haben ja nur positiven Patriotismus erlebt und so weiter und so fort. Die Realität war aber eine andere. Also da wurden natürlich auf den Fanfesten Fans anderer oder Angehörige anderer Nationen, die als solche wahrgenommen wurden, bepöbelt und es wurde eine Identität hergestellt über die Abgrenzung von anderen. Und deswegen bin ich auch dabei, dass man das ist nicht gemeinschaftsfördernd, das ist mit Sicherheit nicht, glaube ich auch nicht.
Gut, wir kommen zur letzten Frage. Was habt ihr zuletzt mitgenommen oder euch einpacken lassen?
Oh, ich mache es mal ganz plump. Ne? Ich glaube, das Letzte, was ich mitgenommen habe, war gestern nach dem Training ein Bier von der Tanke. Aber das hört mir jetzt wirklich nicht ein, das tut mir leid.
Ich habe gestern ein lila Trikot eingepackt und mitgenommen zum Training, weil wir ein wunderschönes Regenbogenfoto gemacht haben.
Super, danke schön, Florian und Mary, dass ihr da wart. Gibt es noch irgendetwas, was ihr sagen möchtet, was bisher keinen Platz gefunden hat?
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf unserer Homepage vorbeigucken, roterSternkickers.net. Und auf unserem Instagram-Profil und auch bei Facebook sind wir. Wir suchen auch nach SpielerInnen, sowohl bei den Männern in der ersten und in der zweiten, als auch bei den Frauen.
Außerdem starten auch unsere anderen Angebote wieder. Wir haben jeden Montag unsere Improvisationstheatergruppe in Arnsburg um 42 und unsere Zumba-Gruppe startet auch wieder, ist sogar schon seit einigen Wochen wieder dabei. Unsere TischfußballerInnen und DartspielerInnen fangen auch bald wieder an. Und ja, wir freuen sich auf jeden Fall auch alle über neue Gesichter. Kommt mal vorbei, guckt auf unsere Homepage, guckt auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns über alle und ich glaube, bei uns kann man sich auch ganz wohlfühlen. Das geht schnell.
Vielen Dank für den Einblick in euren doch besonderen Verein und vielleicht hat der oder die eine ja oder andere Lust, sich bei euch zu engagieren, einzubringen in den ganz unterschiedlichen Sparten und auch politisch. Wir verabschieden uns mit unserem Podcast in die Sommerpause und sind dann nach den Sommerferien mit neuen Folgen und der neuen Staffel für euch da. Und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der ersten Staffel. Dankeschön und tschüss.
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Mitnehmen bitte verabschiedet sich in die Sommerpause. Im August sind wir mit neuen Folgen für euch da. Wir wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Sommer und meldet euch doch bei uns, wenn ihr eine Idee für ein Podcast-Thema habt.